Die größte Rakete aller Zeiten, Starship in Version 3, hat ein konkretes Startdatum im Mai bekommen. Am 5. August bekommt die Mondvorderseite einen neuen menschengemachten Krater. Eine Falcon 9 Oberstufe rast mit 7-facher Schallgeschwindigkeit auf den Mond zu. Und das ungeplant. Wieso passiert das jetzt? Korrodieren jetzt tatsächlich Europas Module für das Gateway schon vor dem Start? Und ist Pluto bald wieder ein Planet? Bereit zu staunen? Ich bin Mo, das ist Senkrechtstarter. Am 5. August diesen Jahres schlägt zum ersten Mal seit Jahren ein menschengemachtes Objekt aus klar dokumentierter Quelle auf der erdzugewandten Mondseite ein. Die Geschichte beginnt am 15. Januar 2025. An jedem Tag startete nämlich vom Kennedy Space Center in Florida die Firefly-Mission Blue Ghost 1, intern auch Ghost Riders in the Sky genannt. Der Mondlander selbst, der hatte damals erfolgreich aufgesetzt, aber wie bei vielen Mondmissionen blieb die zweite Stufe oder die Oberstufe der Falcon 9 im Erdmondsystem. Über ein Jahr lang treibt die Oberstufe jetzt zwischen Erde und Mond herum. Sonne, Erde und Mond zerren gleichzeitig von allen Seiten an ihr und schicken sie auf eine völlig chaotische Bahn. Jetzt steht das Ende der Geschichte aber fest. Bill Gray, Astronom und Macher der bekannten Bahnverfolgungssoftware Project Pluto, hat die Flugbahn jetzt so präzise nachgerechnet, dass sich der Einschlag jetzt auf die Minute genau festlegen lässt. Am 5. August 2026 um 8.44 Uhr MEST, also nach unserer Sommerzeit, ja, ist das Ende. Die Oberstufe trifft dann den Mond direkt am westlichen Rand der erdzugewandten Seite, nahe dem Einstein-Krater. Genau das ist der entscheidende Unterschied zu früheren Fällen. 2022 war eine andere ausgebrannte Oberstufe auf der Mondrückseite eingeschlagen, also für die Erde komplett unsichtbar. Es handelte sich damals um eine Langer Marsch 3C-Oberstufe, die für die chinesische Chang'e 5-Mission genutzt wurde. Das ist die robotische Mission gewesen, die die Proben vom Mond zur Erde gebracht hat. Diesmal liegt der Einschlag theoretisch im Sichtbereich der Erde, allerdings mit einem entscheidenden Haken. Ja, was passiert physikalisch? Die Falcon 9 Oberstufe, die wiegt leer rund 4 Tonnen und rast mit 2,43 Kilometer pro Sekunde auf den Mond zu. Beim Aufprall wird diese kinetische Energie schlagartig in Hitze, Stoßwellen und ausgeworfenes Mondgestein umgesetzt. Die Energie, die da frei wird, die wird einer Sprengkraft von 2,8 Tonnen TNT gleichgesetzt. Das klingt jetzt erstmal nach viel, ist im Vergleich zu natürlichen Mondeinschlägen aber überschaubar. Der entstehende Krater, der wird nur auf wenige Dutzend Meter Durchmesser geschätzt. Ja, und genau hier kommt die schlechte Nachricht für die Hobby-Astronomen unter euch. Der Einschlag, der findet zu dem Zeitpunkt einer Sonnenmaschinenmondseite statt. Der Mond ist zu dem Zeitpunkt etwas mehr als halb beleuchtet. Bill Gray sagt selbst, er erwarte nicht, dass der Aufprallblitz heller sein wird als bei NASAs L-Cross-Mission 2009. Und die war auf der Erde nicht zu sehen. Theoretisch ist die Region am Mondrand zum Aufprallblitzzeitpunkt von der östlichen US-Hälfte Kanada und Teilen Südamerikas aus über dem Horizont. Wirklich beobachten dürften den Blitz aber wahrscheinlich keiner. Stattdessen wird NASAs Lunar Reconnaissance Orbiter den frischen Krater wahrscheinlich später aus der Mondumlaufbahn fotografieren. Spannender als die physikalische Show ist die Vorgeschichte. Der Schrott im Raum zwischen Erde und Mond ist plötzlich ein militärisches und politisches Top-Thema. Fachleute nennen diesen Raum übrigens den Cislunar-Raum. Das US Air Force Research Laboratory, das entwickelt mit dem Cislunar Highway Patrol System ein experimentelles Überwachungssystem für genau diesen Bereich. Später soll das System dann von der Space Force betrieben werden. Der Grund? Dort treiben immer mehr ausgemusterte Stufen, Landerreste und Sonden in unkontrollierten Bahnen herum. Manche Analysten sehen den Raum um den Mond schon als das nächste Nadelöhr, um das sich dann Großmächte streiten werden, ähnlich wie heute um die Straße von Hormuz oder den Suezkanal. Und ausgerechnet eine Falcon 9 Oberstufe von einem kommerziellen Anbieter mit einer kommerziellen Mondmission liefert jetzt den nächsten unfreiwilligen Beweis, wie schwer es da ist, aus diesem System wieder sauber auszusteigen. Genau bei solchen Spezialthemen außerhalb meiner Raumfahrtblase verliere ich übrigens regelmäßig den Überblick. Ich sag euch was, ich recherchiere beruflich Raketenstarts, Orbitalmechanik und ob die NASA ihre Zeitpläne einhält. Dafür habe ich meine Quellen, meine Routinen, das läuft. Ihr solltet schließlich ein vernünftiges Video am Sonntagmorgen bekommen. Aber alles außerhalb meiner Raumfahrtbubble, da bin ich ehrlich, dieses Frühjahr, da bin ich ausgestiegen. Nachrichten-App auf 20 Schlagzeilen, die meisten negativ. Nichts verstanden, wieder zu und trotzdem dieses Gefühl, ich verpasse da gerade was Wichtiges. Ich weiß nur nicht, was. Die Lösung, SIFT. Ich war erstmal skeptisch, weil es fast zu einfach klingt. Du gibst ein Thema ein, egal welches, und die KI durchsucht verifizierte Quellen weltweit in allen Sprachen und fasst dir das Wichtigste zusammen. In deiner Sprache in wenigen Minuten. Ich habe es mit Energiepreisen getestet, ein Thema, das uns alle betrifft und bei dem man schnell den Überblick verliert. SIFT hat mir in 3 Minuten mehr Klarheit gegeben, als meine letzten Versuche, mich selbst durch die Artikel durchzuklicken. Keine festen Kategorien, keinen Feed, der für dich entscheidet. Du bestimmst das Thema von Hightech bis Alltag. Und wenn du lieber hörst, die Updates, die erstellt Sift auch als Podcast. Was für mich den Unterschied macht, du bekommst nicht nur eine Perspektive, sondern einen globalen Überblick, kompakt übersetzt und verständlich aufbereitet. Sift ist kostenlos für iOS, Android und im Web. Den Link, den findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Einfach mal ausprobieren. Während Sift uns hilft, den Überblick außerhalb der Raumfahrtblase zu behalten, hat die NASA gerade ein ganz anderes Überblicksproblem, nämlich rostende Mondstationsmodule. Die druckbeaufschlagten Hauptmodule des Lunar Gateways Halo und IHAB, die zeigen Korrosionsschäden. Die in Teilen gefertigten Module, die könnten das gesamte Artemis-Programm strukturell unter Druck setzen, mindestens aber die ESA. NASA-Chef Jared Isaacman hatte das Thema bereits am 22. April vor dem House Science Committee öffentlich gemacht. Nach mehreren Tagen Schweigen reagierte Thales Alenia Space am Montag dann. Das Statement, das vermied das Wort Korrosion geradezu peinlich genau und spricht von einer bekannten metallurgischen Verhaltensweise. Die ESA, die hat sich vergangene Woche mit einer eigenen Stellungnahme klärend dazwischen geschaltet und bestätigt, Halo und IHAB sind tatsächlich von Korrosion betroffen. Eine eigens zusammengestellte Eingreiftruppe aus ESA-Experten, ein sogenanntes Tiger-Team, sucht jetzt nach der Ursache. Da kollidiert Engineering Realität frontal mit politischem Narrativ. Ja, Europas Module für die Mondstation Gateway, die korrigieren teilweise, noch bevor irgendwas davon zum Mond geflogen ist. Thales gibt als Zielmarke für die Sanierung das dritte Quartal 2026 an. Bis dahin weiß niemand, ob das Artemis-Programm oder der Artemis-Zeitplan überhaupt noch so zu halten ist. Dass das Lunar Gateway eigentlich gecancelt ist, davon hatten wir ja schon berichtet. Vom rostenden Gateway zurück zur tadellos gelaufenen Hardware. Am Mittwoch, 16.13 Uhr unserer Zeit, da hob nach 18 Monaten Pause eine Falcon Heavy vom Kennedy Space Center ab und brachte den finalen 6-Tonnen-Satelliten der Viasat-3-Konstellation in eine geosynchrone Transferbahn. Wir hatten den Start ja bereits vergangene Woche angekündigt und waren auch beim ersten Versuch live für euch dabei. Geflogen ist sie schließlich dann aber erst am Mittwoch nach Wetterabbruch am Montag. Am Ersatztermin, da habe ich auf meinen Sohn aufgepasst. Beim nächsten Start, da bin ich wieder mit dabei. Beide Seitenbooster flogen direkt zurück zum Startplatz nach Florida oder zumindest in die Nähe und setzten dann fast parallel im Cape Canaveral Space Force Station auf. Das ist also keine Schiffslandung weit draußen im Atlantik, sondern eine Landung in der Nähe des Startplatzes. Die Center Stage, die wurde wie geplant im Atlantik entsorgt, ist also nicht für die Wiederverwendung vorgesehen, hat auch keine Landebeine. Mit Viasat 3 F3 hat Viasat jetzt den dritten Terabit-Satelliten der Konstellation im All. F3 soll in den kommenden Monaten in Betrieb gehen. Die Falcon Heavy, die hat sich ja nach anderthalb Jahren Stillstand pünktlich für die nächsten anstehenden Schwerlastmissionen als operativ bewiesen. Black Sky Gen 3 hat den Aufstieg übrigens aus dem Orbit fotografiert. Die Bilder findet ihr verlinkt. So sauber Falcon Heavy nach anderthalb Jahren Pause jetzt wieder operativ läuft, so unsauber liest sich, was SpaceX seinen Investoren letzte Woche schriftlich gestehen musste. Im Januar hatte Elon Musk in Davos öffentlich erklärt, KI-Rechenzentrum im Erdorbit, das sei ein kompletter Selbstläufer. Innerhalb von 2 bis 3 Jahren würden sie zum billigsten Ort der Welt für KI-Berechnungen. Am 21. April, da hat dann die Nachrichtenagentur Reuters Auszüge aus einem vertraulichen SpaceX-Dokument veröffentlicht. Es ist das Dokument, das die US-Börsenaufsicht vor jedem Börsengang verlangt. Und dort warnt SpaceX seine künftigen Investoren wörtlich, die Initiative für orbitale KI-Berechnung und für Industrialisierung im Orbit, am Mond und dann auch auf interplanetaren Strecken, befände sich in frühen Stadien. Sie enthielten erhebliche technische Komplexität und unbewiesene Technologie und sie erreichen möglicherweise keine kommerzielle Tragfähigkeit. Im Klartext, möglicherweise wird daraus nie ein Geschäft. Brisant wird das vor dem Hintergrund der angepeilten Bewertung von 1,75 bis 2 Billionen Dollar, also 1000 Milliarden. 2000 Milliarden. Das wäre potenziell der größte Börsengang der Geschichte. Klar, gerade bei dieser Größenordnung, da müssen Anwälte jedes Risiko juristisch sauber offenlegen. Und genau dort prallt Bühnenmask auf Jurist SpaceX. Der gesamte Plan hängt obendrein an Starship. Ohne die nötige Startfrequenz und Wiederverwendung auch kein Aufbau der von Musk schon bei der Bundesbehörde FCC beantragten bis zu 1 Million Datenzentrumssatelliten. Das wäre rund das 100-fache aller heute aktiver Satelliten. Und davon sind ja auch die meisten eigentlich SpaceX-Satelliten. Die Konkurrenz fliegt parallel. Das US-Startup StarCloud hat seit November 2025 einen ersten Nvidia H100-Knoten im Orbit. Google testet sein Projekt Suncatcher mit 2 Prototypen dann Anfang 2027. Aber selbst in Googles eigener Studie steht, Orbitalrechenleistung rechnet sich wirtschaftlich erst ab Startkosten von rund $200 pro Kilogramm. Das ist rund ein Zehntel der heutigen Falcon 9 Preise. Der gesamte Plan hängt also an Starship und Starship hat diese Woche endlich einen konkreten Termin bekommen. Flug 12 startet frühestens am Dienstag, den 12. Mai um 22.30 Uhr UTC. Das ist Mittwoch früh um 0.30 Uhr nach unserer mitteleuropäischen Sommerzeit. Das Startfenster, das läuft etwas mehr als 2 Stunden. Aufgetaucht ist der Termin zuerst im Cadena-System der mexikanischen Luftraumkontrolle, gefunden vom Tracking-Spezialisten Ryan Caton. Gestartet wird mit der Hardware, die wir in den letzten Wochen schon ausführlich begleitet haben. Booster 19 als erste Erststufe der dritten Starship-Generation, Chip 39 als zugehörige Oberstufe. Beide Stufen haben Static Fire und Generalprobe mit vollbetankter Rakete inzwischen hinter sich. Es ist der erste Startversuch der V3 und gleichzeitig der Erstflug von Pad 2 in der Starbase, also gleich 2 Premieren auf einmal. Spannender als der Termin ist die geänderte Flugbahn. Bisher liefen alle Starship-Aufstiege durch den schmalen Korridor zwischen Florida und Kuba. Flug 12 zielt jetzt deutlich weiter südlich. Die Bahn, die fädelt sich nämlich zwischen der mexikanischen Yucatan-Halbinsel, Kuba, den Cayman Islands, Jamaika, Haiti und der Dominikanischen Republik hindurch. 6 Länder in einem Aufstieg, jedes mit eigenen Luftraumfreigaben. Ja, wird spannend. Die Wasserung der Oberstufe, die bleibt im Indischen Ozean. Der Überflugkorridor für die Oberstufe, der läuft vorher durch den Luftraum von Madagaskar, Mauritius und Australien. Warum wurde die Bahn jetzt geändert? Meine Vermutung wäre jetzt die zukünftige Nutzlast. Ein südlicherer Orbit, eine geneigtere Bahn, die öffnet Zugang zu Orbits, in denen die kommenden Starlink V3-Satelliten betrieben werden könnten. Auf dem Pad soll es bald heiß werden für Starship in der nächsten Generation, der nächste große Schritt. Juristisch klingt das im selben Haus parallel deutlich nüchterner. Zwar hat der Hauptzweck eines Orbitalstarts, nämlich die Nutzlast in die richtige Umlaufbahn zu bringen, nicht geklappt. Blue Origin CEO Dave Limp hat aber diese Woche ein beeindruckendes Video vom Wiedereintritt der neuen New Glenn Nutzlastverkleidung geteilt. Um die riesigen 7 Meter breiten Bauteile künftig wiederverwenden zu können, wurde erstmals ein spezielles Lageregelungssystem RCS getestet, das die Fluglage bereits im All stabilisiert. Noch in diesem Jahr soll die erste sanfte Landung an Fallschirmen folgen. Damit bläst Blue Origin zur Aufholjagd auf SpaceX. Während Elon Musks Unternehmen ja die 6 Millionen Dollar tollen Fairings der Falcon 9 bereits seit Jahren routinemäßig aus dem Meer fischt und wieder einsetzt, muss Blue Origin diese Technik für seine deutlich massive Rakete nun schnellstmöglich meistern. Blue Origin plant bis 2028 mit 60 Orbitalstarts der New Glenn. Also da macht das schon viel aus, wenn man die Nutzlastverkleidung nicht immer neu bauen muss. Während SpaceX seine Megakonstellationspläne juristisch relativieren muss, baut auch die Konkurrenz parallel im Wochentakt ihre eigene Konstellation auf. Eine ULA Atlas V brachte am Dienstag von Cape Canaveral 29 Amazon Kuiper Satelliten in den Orbit. Die Nutzlast wog rund 18 Tonnen. Damit zog die Atlas V mit ihrem eigenen Rekord aus Anfang April gleich. Das war die schwerste Nutzlast, die je eine Atlas-Rakete ins All gebracht hat. 3 Tage später, am Donnerstag, hob mit VA268 mit weiteren 32 Kuiper Satelliten von Kourou ab. Das war die 2. Ariane 6 in 4 Booster-Konfigurationen nach VA267 im Februar. Alle 32 Satelliten, die waren nach exakt 1 Stunde 54 Minuten ausgesetzt. Ja, das heißt, Amazon hat innerhalb von 72 Stunden 61 Leo-Satelliten parallel auf einem US-Träger und einem europäischen Träger eingespeist, ohne dabei eine einzige Falcon 9 zu buchen. Haben sie ja auch schon gemacht. Damit zementiert Kuiper seinen Anspruch als 2. große Megakonstellation neben Starlink. Offiziell läuft das Projekt ja jetzt unter dem Namen Amazon Leo, aber Sachen mitunter noch der Kuiper. Sieht's mir nach. Ja, und Bezos, der zeigt ganz nebenbei, dass er für seinen Weg ins All nicht mehr auf Musks Rampen angewiesen ist. Ebenfalls in Kourou, aber 2 Pads weiter, schreibt der französische Raketenentwickler Maya Space gerade ein Stück europäische Raumfahrtgeschichte um. Das Unternehmen baut nämlich die alte Soyuz-Startrampe am Guiana Space Center systematisch um. Das Ziel, von dort dann den Erstflug seiner eigenen wiederverwendbaren Trägerrakete absolvieren. Damit sieht Europa physisch den Schlussstrich unter die Soyuz-Ära in Französisch-Guiana. Die Anlage, die stand seit dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 ungenutzt. Vergangene Woche wurde der 52 Meter Service Tower in einer kontrollierten Sprengung abgerissen. Maya Space kann nun mit dem Umbau beginnen. Das Spannende ist nicht nur die symbolische Geste, sondern auch die technische Umrüstung. Wo früher Kerosin verbrannt wurde, fließt künftig flüssiges Biomethan. Methalox ist auch die Kombination, mit der das Starship arbeitet und die Vulcan-Rakete und auch die New Glenn von Blue Origin. Offiziell zielt Maya Space auf einen Erstflug spätestens im April 2027, also 5 Jahre nach Firmengründung. Schon Ende 2026 soll die erste Rakete dann für kombinierte Tests vertikal auf der umgebauten Anlage stehen. Halte ich für sehr ambitioniert, wenn sie da jetzt erst mit dem Umbau beginnen. Der Facebook-Konzern Meta hat eine Vereinbarung über bis zu 1 Gigawatt elektrischer Leistung unterzeichnet. Und jetzt kommt's. Geliefert werden soll der Strom vom geplanten Solar Power Beaming Satellitensystem des Startups Overview Energy. Stell dir riesige Sonnenfänger im All vor, die ihre Energie per Laser zur Erde schicken. Genau das ist der Plan. Rund 1000 Satelliten parken in 36.000 Kilometern Höhe und sammeln dort rund um die Uhr Sonnenlicht. Ohne Nacht, ohne Wolken. Diese Energie, die schießen sie dann als unsichtbaren Infrarotstrahl nach unten. Empfangen wird dieser Strahl dann von ganz normalen Solarparks, die ohnehin schon stehen und nachts keinen Strom generieren können. Genau dieses Andocken an vorhandene Infrastruktur soll teure, dedizierte Empfangsstationen überflüssig machen. Theoretisch ein deutlicher höherer Wirkungsgrad als bei terrestrischer Solarenergie. In der Praxis ist das Ganze aber bislang reine Konzeptphase. Eine erste Orbital-Demo ist dann für 2028 geplant, kommerzielle Stromlieferung ab 2030. Der Meta-Konzern hat im Januar bereits einen Vertrag über bis zu 6,6 Gigawatt Atomstrom bis 2035 mit Vistra, TerraPower und Okla abgeschlossen. Jetzt kommt orbitale Solarenergie als zweite Säule dazu. Damit setzt erstmals ein Hyperscaler ernsthaft auf Strom aus dem All als Stromquelle für KI-Rechenzentren. Was hier konkret im Orbit steht, ist allerdings noch nichts. Das ganze Projekt ist Vertragspapier ohne fliegende Hardware bisher. Apropos Erstflug von Hardware. Ein deutsches Startup schiebt sich gerade in die heiße Phase. Rocket Factory Augsburg. Die RFA hat eine Marienlizenz mit einem Startfenster ab dem 1. Juli beantragt. Das Unternehmen betont aber auf LinkedIn, das ist noch kein konkretes Startdatum. Andrew Parsonsen, einer der bestinformierten europäischen Raumfahrtkorrespondenten, hat das auf X dokumentiert. Damit hätte das Dach-Startup nach dem Verlust der ersten Stufe bei einem Static Fire in Saxofort 2024 erstmals wieder einen ernsthaften Anlauf in greifbarer Nähe. Realistisch ist das ambitioniert. Im Trägersegment, da werden Erstflugtermine ja traditionell mehrfach geschoben, bevor es dann wirklich zur Zündung kommt. Aber wenn RFA es tatsächlich Anfang Juli versucht, wäre es natürlich nach ESA Aerospace die zweite deutsche Orbitalrakete dieser Generation, die dann einen Erstflug versucht. Wir behalten das Fenster im Auge. Ein deutscher Erstflug ist immer eine Live-Berichterstattung wert. Von geplanten deutschen Erstflügen zu dem, was da draußen schon geflogen ist. Neben Falcon Heavy, Atlas 5 und Ariane 6, die wir ja gerade ausführlich behandelt haben, gab es vergangene Woche noch einen Routinestart. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachte eine SpaceX Falcon 9 von Vandenberg 24 Starlink-Satelliten in den Orbit. Außerdem fand am Donnerstag der Erstflug der neuen russischen Soyuz 5 vom Kosmodrom Baikonur statt. Dazu gleich mehr in den Kurznews. Bevor wir gleich in unser neues Segment einsteigen, die Raumfahrt-Kurznews. Eine kurze Sache in eigener Sache. Wenn dir Senkrechtstarter jeden Sonntag den Wochenüberblick zur Raumfahrt liefert und du das hier noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt genau der richtige Moment dafür. Drück einfach den roten Abo-Button da drüben. Das kostet dich keinen Cent, hilft uns aber enorm dabei, deutschsprachige Raumfahrtbegeisterung in dem Tempo weiterzumachen. Und aktivier bitte gleich die Glocke daneben, sonst lässt YouTube dich vielleicht dann bei der nächsten News auflaufen. Wenn du noch einen Schritt weitergehen willst, werd Schutzengel. Die YouTube-Kanalmitgliedschaft, die ist unser direktester Unterstützungsweg und bringt dir auch zwei handfeste Vorteile. Du bekommst jedes Video einen Tag früher, also am Samstag statt am Sonntag, und du siehst alle Videos komplett werbefrei, ohne eine einzige Unterbrechung. Den Link zur Schutzengel-Mitgliedschaft findest du unten in der Beschreibung. Jeder Beitrag, der hilft uns direkt, mehr Recherche, mehr Livestreams und mehr Tiefe zu liefern. Und damit jetzt schnell zu dem, was sonst noch so die Woche passiert ist. Der Entwurf des Repräsentantenhauses am 29. April hält die NASA-Gesamtfinanzierung für 2027 bei 24,438 Milliarden Dollar. Also auf dem aktuellen Niveau und gegen den 5,6 Milliarden Dollar Kürzungsplan der Trump-Administration. Die Mittel, die werden allerdings deutlich verschoben. Exploration plus 1,1 Milliarden Dollar, Wissenschaft minus 1,25 Milliarden Dollar, Aeronautics minus 325 Millionen Dollar. Isaac Mann muss jetzt parallel die Kürzungslogik des Weißen Hauses vor dem Kongress verteidigen, obwohl er selbst signalisiert hat, dass die geplanten 46% Wissenschaftskürzungen nicht zu einem optimalen Ergebnis führen würden. Russland hat am Donnerstag gegen 20 Uhr unserer Zeit den suborbitalen Erstflug der neuen Soyuz 5 von der Site 45-1 in Baikonur durchgeführt. Laut Roskosmos erfolgreich mit einem Massensimulator an Bord, der im Pazifik wasserte. Wir hatten diesen Erstflug in der Vorwoche bereits als Wackelkandidat angekündigt. Jetzt ist klar, er ist bestätigt. Damit demonstriert Russland erstmals seit über einem Jahrzehnt eine echte neue Trägerrakete als Zenit-Nachfolger. NASA-Chef Jared Isaacman hat am 28. April in einer Senatsanhörung wörtlich erklärt, I'm very much in the camp of make Pluto a planet again. Also er wäre dafür, dass Pluto wieder als Planet bezeichnet werden kann. Damit positioniert sich der amtierende NASA-Administrator offen für eine Rückstufung der Reklassifizierung von 2006. Also Pluto wieder vom Zwergplaneten zurück zum vollwertigen Planeten. Auslöser war eine Frage von Senator Jerry Moran aus Kansas. Das ist der Heimatstaat von Pluto-Entdecker Clyde Tombaugh. Eine offizielle Entscheidung läge allerdings nicht bei der NASA, sondern bei der Internationalen Astronomischen Union. Das chinesische Raumfahrt-Startup Cosmoleap hat 73 Millionen US-Dollar Finanzierung für eine wiederverwendbare Rakete eingesammelt und die soll explizit auf Tower Catch Recovery setzen. Das ist also genau das Mechazilla-Verfahren, mit dem SpaceX zum Beispiel Super Heavy zurück an die Startrampe greift. Während im Westen noch über die Komplexität des Verfahrens debattiert wird, entsteht in China bereits die erste kommerzielle Klonversion der Idee. Erstflug der Yunyang 1 ist für 2027 angepeilt. Die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA hat Blue Origins New Glenn formell am Boden festgesetzt. Auslöser war das Oberstufenversagen der NG3 am 19. April. Der erste Wiederverwendungserfolg eines Boosters von Blue Origin steht damit unter dem Damoklesschwert einer kompletten Anomalieuntersuchung. Die zweite Stufe der New Glenn hatte AST Space Mobile's Bluebird 7 Satelliten in eine zu niedrige Bahn gesetzt. Vor weiteren New Glenn-Starts muss die finale Untersuchung jetzt von der FAA freigegeben werden, während dann die Konkurrenz weiter im Wochentakt von Cape und Vandenberg fliegt. Während Blue Origin mit der New Glenn erstmal am Boden bleibt, drückt SpaceX in der kommenden Woche wieder das Tempo weiter durch. Am Mittwoch startet eine Falcon 9 von Vandenberg mit 24 Starlink-Satelliten und am Samstag voraussichtlich folgt die nächste Falcon 9 ebenfalls von Vandenberg mit weiteren 24 Starlink-Satelliten. Wenn ihr euch bei Themen außerhalb eurer Bubble schnell einen Überblick verschaffen wollt, ohne lang zu recherchieren, schaut euch SIFT an, kostenlos, Link unten in der Beschreibung. Starship soll noch diesen Monat starten. Eine Falcon 9 Oberstufe auf Kollisionskurs mit dem Mond. Europas Gateway-Module rosten vor sich hin vor dem Start und Amazon legt in 72 Stunden 61 Leo-Satelliten parallel auf zwei Kontinenten in den Orbit. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns ein Abo da und aktivier die Glocke, damit du die nächste News nicht verpasst. Immer schön senkrecht bleiben, dein Mo.